ist sie wieder, die Momentaufnahme, der Podcast von Beate Knappe. Und ich bin Beate Knappe. Und wie ihr, liebe Zuhörerinnen, ja wisst, habe ich aufgrund eines Hexenschusses eine Zeit lang liegen verbringen müssen. Und in dieser Zeit bin ich bei Instagram rumgescrollt auf der Suche nach sehenswerten Accounts. Und unter anderem habe ich einen gefunden und ich habe ihn eingeladen, sich mit mir heute Morgen zu unterhalten. Und wir fangen damit an, dass eins seiner Bilder auf Instagram über 10.000 Links erhalten hat. Und ich begrüße ganz herzlich Alexander Ney.
Ja, vielen lieben Dank, liebe Beate, für die Einladung. Schön, dass ich dabei sein darf. Ja, wie darf ich anfangen? Soll ich was zu dem Bild direkt sagen?
Ja, also ein Foto, 10.900 Likes. Also das ist ja wirklich eine Klickmenge, da träumt man ja von, oder?
Naja, es ist immer so die Frage, ich weiß gar nicht, ob ich da mittlerweile noch von träume, aber natürlich, klar, ich meine, wenn wir uns jetzt natürlich die ganzen Mechanismen im Hintergrund überlegen, ja, Reichweite und dergleichen, ja, ist natürlich auf jeden Fall was Positives, definitiv.
Und das Foto zeigt keine nackte Frau.
Und keine Katzenbabys und, ja, was haben wir noch, irgendwelche vermeintlichen Lifestyles und genau.
Ja, das ist doch verwunderlich. Also der Algorithmus ist das eine, aber und das Bild wird ja dann auch gezeigt werden. Also ich will jetzt nicht den Algorithmus dafür loben, dass du so viele Likes bekommen hast, sondern lass uns doch über das Motiv sprechen. Willst du es beschreiben?
Kann ich gerne machen. Also erst einmal muss man wissen, ich habe eigentlich tagtäglich meine Kamera dabei. Das ist für mich so eine Pflichtübung. Was immer mir irgendwie ins Auge fällt, das knipse ich quasi. Und manchmal ist es so, und das war bei dem Bild auch so, dass bei mir in der Gegend und ich war irgendwie auf dem Weg zum Einkaufen und habe so im Vorbeigehen eben so ein Blümchen gesehen am Gitter, was man da so auf der mit linken Seite sieht. Also wenn ich das nochmal beschreibe, ne? Man hat halt so ein Gitter, was so 2/3 des Bildes einnimmt, beziehungsweise auf der rechten Seite unten rechts scharf gestellt eben dieses Hornpfeilchen. Und ich bin daran vorübergegangen und irgendwie hat mich der Gedanke nicht losgelassen. Dann bin ich nochmal zurückgegangen und dann habe ich versucht, das irgendwie in Szene zu setzen.
Ja, und im Hintergrund ist auch eine Person unscharf zu erkennen. Es ist also wirklich ein eher poetisches Bild. Und es ist in Schwarz-Weiß, weil ich ja auf Schwarz-Weiß stehe und mir solche Accounts natürlich auch zuerst ins Auge springen. Es ist, wenn man es so sieht, ja, es hat was Poetisches und es hat so diesen Überlebenswillen und den Willen zur Schönheit oder ja, all das ist darin zu sehen und 10.900 Likes sagt ja auch, dass es anderen Leuten gefällt. Okay, erzähl doch mal, wie du überhaupt zur Fotografie gekommen bist.
Sehr gerne. Ich habe tatsächlich noch die allererste Kamera, die ich mit meiner Schultüte bekommen habe. Es gibt auch Bilder von mir, wie ich die irgendwie in der Hand halte. Ich habe die Kamera tatsächlich noch. Ich habe auch ein kleines Album mit den allerersten Bildern, die ich damit aufgenommen habe. Und das hat erst viele Jahre später bei mir irgendwie so Klick gemacht, im wahrsten Sinne, dass ich eigentlich immer eine Kamera hatte und meist auch irgendwie in greifbarer Nähe. Also nach der Kamera gab es dann eben die nächste und danach wieder die nächste. Ich habe dann angefangen mit der alten Ausrüstung meines Vaters und das hat sich immer so fortgesetzt.
Also dein Vater hat auch fotografiert oder wer war derjenige, der dir die Kamera geschenkt hat zur Einschulung?
Ich meine, also das, du 6. Das war die, genau, mit 6 Jahren. Das war mein Vater. Ja, ich sag mal so, mein Vater war eher so der Techniker, ja, Technikbegeisterte. Ich habe jetzt gerade noch einen ganzen Haufen an Ausrüstung geerbt. Eher nicht so tatsächlich der wahnsinnige Fotograf dann. Also den hat mehr so der technische Aspekt dabei fasziniert. Ich wiederum, bei mir ist es fast andersrum, würde ich meinen.
Also erklär doch mal, was bedeutet, was ist der technische Aspekt an der Fotografie, den jemand interessieren könnte?
Es ist zum einen tatsächlich eine Sammelleidenschaft. Das ist das eine. Dann auch wirklich, ich sag mal so, technische Spezifikationen von, ja, was es denn natürlich auch im Laufe der Zeit gab, ja, also von Autofokus, keine Ahnung, was immer denn, was eben jedenfalls so alles erschien, beziehungsweise neu war. Dann vielleicht irgendwelche speziellen Objektive. Und mein Vater war so ein Mensch, der musste das dann immer irgendwie sukzessive alles nach und nach haben.
Okay, also gut, das kann ich ja verstehen. Das gibt ja einige Männer, die technikaffin sind und sich immer das Neueste kaufen, was es da gibt.
Mein Vater war Mechaniker, ja. Also das ist so, genau, der hat das gelebt irgendwie.
Ja, das verstehe ich. Und was haben sich deine Eltern gewünscht, was du von Beruf wirst?
Da gab es tatsächlich nie eine Vorgabe. Ich hatte nie strikte Vorgaben, was ich werden müsste oder sollte. Im Gegenteil, die haben tatsächlich immer alles unterstützt, was ich gemacht habe. Also wirklich alles.
Das ist doch großartig, das wünscht man sich doch als Kind.
Das ist immer so die Frage, ne? Wenn man das selber so erlebt, ja, es ist großartig, würde ich schon noch sagen. Andererseits gab es halt auch nie irgendwie so ein bisschen so die Leitplanke, ne? Wo geht's hin oder irgendwie so eine Vorgabe. Das ist eben so die andere Seite dazu.
Und was bist du im Hauptberuf?
Ach, ja, also jetzt ganz offiziell gesagt, mein Titel ist Guest Relations und Property Manager. Ich kümmere mich um die Vermietung von Gästewohnungen für Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus der ganzen Welt und auch deren Betreuung in Adlershof in Berlin bei einem gemeinnützigen Verein.
Ah ja, Adlershof ist ehemaliger Osten von Berlin, richtig?
Ganz genau, ja.
Und bist du in der DDR aufgewachsen und sozialisiert oder
ich im Westen? Bin ein alter Wessi.
Okay. Ja. Und wie war das für dich? Oder also ich meine, dass du ein alter Wessi bist, sagt ja, dass du in Westdeutschland sozialisiert worden bist. Und wie war das für dich, als du dann in den Osten gekommen bist? Kannst du dich da noch an erinnern?
Ich habe noch Erinnerungen, aber nun ist, glaube ich, Berlin ja auch so eine gewisse Sonderrolle. Also ich bin in Berlin aufgewachsen, geboren und aufgewachsen. Und irgendwie war ja immer Bezug zum Osten da, ob man jetzt durch Transit irgendwie nach Westdeutschland wollte. Und natürlich waren da viel Berührungspunkte. Familie, die im Osten gelebt hat. Und ich meine, das Gefühl, was man da vielleicht so mit in Verbindung bringen kann, war eher so, jetzt trifft endlich aufeinander, was zusammengehört. Also rein auch so vom Lokalkolorit. Ich rede jetzt nicht von den politischen Prägungen, ja. Aber ich
sondern
sag mal,
von Berlin. Sondern von Berlin.
Von Berlin, genau. Ich spreche von Berlin, aber auch Umland, Brandenburg. Das ist ja, sage ich mal, ob das Dialekt ist, ob das Lebensart ist, ja. Das ist ja natürlich verwandt. Das war ja im Prinzip nicht zu trennen. Also ich meine, ich kenne es auch aus den Geschichten meiner Großeltern, wo die überall waren, ne? Und was dann plötzlich nicht mehr zugänglich war.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Ich glaube, das ist auch so die besondere Situation von Berlin, dass ja immer eine Insel war, mitten in der DDR. Und es gibt ja nur wirklich unglaublich viele Geschichten. Also Berlin war ja immer schon eine große Stadt und die Menschen sind ja nur wirklich im Umland gewesen und haben sich dann von der Großstadt erholt. Und ja, das kann ich gut nachvollziehen. Sag mal, Adlershof, das ist ja auch ein sehr geschichtsträchtiger Ort.
Definitiv, ja.
Erzähl doch mal.
Ach, naja, also da kann man jetzt, also entweder wir können jetzt natürlich von den ersten Flugversuchen beziehungsweise Flugschauen hier sprechen, was natürlich eine Wahnsinnsgeschichte ist, die erste deutsche gemeldete Pilotin beziehungsweise Pilotin, die ihren Flugschein gemacht hat, Melli Bese, ganz spannend. Dann als Deutschland nicht mehr nach dem Ersten Weltkrieg Luftfahrttechnik beziehungsweise Entwicklung betreiben durfte, dann stand hier alles leer, dann ist der junge deutsche Film hier eingezogen, Nosferatu wurde da hinten produziert, nicht weit von uns, woraus dann später sich wiederum hier die DDR also ihre aktuelle Kamera hier unten produziert hat, das Sandmännchen, ja, ich weiß gar nicht, was noch alles. Dann gibt's diese irren Bauten aus der Forschung der Aeronautik, wo ganz markant Brian Adams Rammstein fotografiert hat. Auf dem Plattencover gibt's dieses Betonei. Hier ist einiges passiert.
Ja, das höre ich schon. Und du bist und viel in Adlershof unterwegs mit der Kamera?
Geht so. Notgedrungen, sag ich mal. Es ist jetzt nicht unbedingt die Gegend, die ich suche, irgendwie so für Fotostreifzüge.
Wie würdest du denn insgesamt deinen fotografischen Stil beschreiben?
Puff, ja. Ich sag mal so, wenn man dem Ganzen jetzt so ein Label verpassen wollte, ist es wahrscheinlich Street Fine Art, Straßenfotografie. Ich habe aber auch immer mehr Bestrebungen, Porträts zu machen. Mhm. Das hat aber alles mal damit angefangen, meist gehe ich ohne Plan irgendwie an die Dinge ran. Ja, ich fotografiere, was mir irgendwie ins Auge fällt, was mich irgendwie fasziniert.
Also du betreibst das Hobby quasi als Ausgleich, als kreative Spielwiese?
Definitiv. Hat sich dann aber wiederum auch weiterentwickelt. Ja, ich habe mich mit der Fotografie dann irgendwann viel mehr beschäftigt. Es gibt so ein paar markante Punkte im Leben, wo ich irgendwie quasi erstmal realisiert habe, dass Fotografie mein Ding ist, wenn man das jetzt mal so ganz salopp sagt. Und da fanden, das hat so viele Impulse gegeben, dass ich da erstmal angefangen habe, mich näher mit der Fotografie und der Theorie zu beschäftigen, teils auch Technik.
Ja. Was waren das für Punkte?
Zwei Punkte kann ich ganz direkt benennen. Das eine war bei einem Unternehmen, wo ich 2019 angefangen habe. Da habe ich einen ganz tollen Menschen kennengelernt, spannender Typ, ehemaliger Balletttänzer, Künstler so vom Typ her. Und der sagte mir, also wir funktionierten irgendwie unheimlich gut miteinander, das war ein reiner Wahnsinn. Und haben dann auch noch festgestellt, wir sind in der gleichen Gegend aufgewachsen, sind ungefähr ein Semester und irgendwann sagte mir der auf den Kopf zu, du mein Freund bist Künstler. Und jetzt möge man mir das verzeihen, mein erster Gedanke war so, fuck you. Das war das eine und das war so kurz vor einem Trip nach Kanada, wo ich wandern war und da hat es sich irgendwie ergeben, dass ich morgens, ich war dann irgendwann mit der gleichen Gruppe immer quasi unterwegs, eigentlich war ich alleine da und morgens habe ich mich dann frühs meist irgendwie ums Feuer gekümmert und neben mir gab es noch einen anderen Frühaufsteher und das war ein semiprofessioneller Fotograf aus Texas. Und wir haben uns dann früh morgens am Feuer ganz oft über Fotografie unterhalten und der meinte dann auch zu mir, Mensch Alex, mach was mit deinen Bildern, die sind gut. Also hat er gesagt. Ne? Und das war so ein anderes Aha-Erlebnis irgendwie.
Okay, also was ist denn so schlimm daran, als Künstler bezeichnet zu werden?
Kann ich gar nicht mal sagen. Ich würde nicht sagen, dass das schlimm ist. Im Gegenteil, ich nehme das sehr gerne an. Das war nur irgendwie, in dem Moment war das irgendwie alles andere, an das ich gedacht habe irgendwie oder was so, ne, was man so von sich denkt oder wie das Leben zu funktionieren hat. Ich weiß es auch nicht.
Also ich lasse mir gerade wieder ein Buch vorlesen, das ich vor, glaube ich, vor 30 Jahren entdeckt habe. Das heißt Der Weg des Künstlers. Ja. Und kennst du das? Hast du da schon mal von gehört?
Sagt mir gar nichts. Von wem ist das?
Von einer Frau, die war mit dem berühmten Regisseur verheiratet. Leg mich jetzt nicht fest. Ich würde es verlinken.
Klingt gut.
Ja, das klingt wirklich gut. Also ich habe wirklich, ist bestimmt 30 Jahre her oder so. Und jetzt habe ich entschieden, dass ich mir das nochmal als Buch vorlesen lasse, als Hörbuch, bevor ich einschlafe. Und es ist wieder unglaublich wohltuend. Sie beschreibt da zum Beispiel auch, wann man ein Künstler ist und warum man vielleicht kein Künstler ist oder so. Ich würde es dir in jedem Fall empfehlen. Es ist wirklich gut. Und es lockt die Kreativität. Und also wie gesagt, vor 30 Jahren war das Buch für mich ein wirkliches Schlüsselerlebnis. Und jetzt, wie gesagt, nach einer Zeit höre ich es mir nochmal an und ich habe das Gefühl, dass es mir nochmal was sagt. Weil dieses Künstlersein oder seine Kreativität auszudrücken, also ich habe mal gesagt, kreativ sein ist wie mit dem Leben Liebe machen. Ich finde es sehr erholsam, sehr heilsam, kreativ zu sein. Und eigentlich jeder Mensch ist irgendwo kreativ. Es erlaubt sich nur manchmal, ein Mensch nicht kreativ zu sein oder seine kreative Ader auszuleben oder es künstlerisch zu nennen, was er macht. Ja. Also das gibt es auch. Und das ist immer so sehr schade. Also wie gesagt, darum bin ich da nochmal so gerade darauf eingegangen. Als du so gesagt hast, also als du das fast als unangenehm empfunden hast, also ein Künstler zu sein, ist nichts Unangenehmes oder sich kreativ zu betätigen. Und wenn ich mir deine Bilder angucke, also also du hast schon einen besonderen Zugang zur Fotografie, der eben fernab von nackten Frauen ist. Ich habe ja nichts gegen nackte Frauen. Ich kann sie nur nicht mehr sehen.
Da bin ich ganz bei dir. Entschuldige bitte.
Nein. Weil damit wird natürlich ein Frauenbild transportiert, was total unrealistisch ist. Und damit habe ich gerade so meine Probleme. Wenn du deine Kamera in die Hand nehmen würdest, ich vermute, dass du inzwischen auch digital fotografierst.
Ja.
Was ist das letzte Foto, das du gemacht hast?
Das letzte Foto, ich Doch, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Es gibt in der Gegend, tatsächlich Checkpoint Charlie dürfte dem einen oder anderen Begriff sein, Kochstraße, da ist tatsächlich die Druckerei, bei der ich ganz oft Bilder mittlerweile drucken lasse. Und da gibt es eine Polizeiwache und diese Polizeiwache hat ein so, ja, wie nennt man das, so eine Verwahrstelle oder beziehungsweise so ein Parkplatz, der ist so richtig schön irgendwie mit Stacheldraht eingefasst und das ist an der Kreuzung und an der Ecke steht so ein richtig hässlicher kleiner Asia-Imbiss und irgendwie fand ich den immer so faszinierend und das dürfte das letzte Bild auf meiner Kamera sein.
Okay. Sag mal, gibt es ein fotografisches Erlebnis, das dich nachhaltig beeinflusst hat?
Da wäre jetzt die Frage, während ich fotografiert habe, meinst du, oder alles so im...
Alles zusammen.
Alles zusammen. Das ist schwierig zu sagen. Ich bin immer noch irgendwie extrem fasziniert von dem ersten Studio-Shoot, den ich hatte. Mhm. Dass der so gut funktioniert hat, weil ich kam da rein, ja, und war so quasi wie ja die Jungfrau zum Kind. Ich hatte keine Ahnung von irgendwas, Einstellungen, Studioblitze, was auch immer. Und ja, das war irre.
Ich finde es übrigens sehr erfrischend, dass du erwähnst, dass es Dinge gibt, von denen du keine Ahnung hast.
Ach, um Himmels Willen. Ja, wirklich.
Es ist erfrischend. Also Männer haben ja eigentlich immer von allem eine Ahnung.
Oh, nee. Also im Gegenteil, ich habe immer das Gefühl, ich habe von gar nichts eine Ahnung, so ungefähr. Naja, ist jetzt übertrieben gesagt, natürlich. Aber meine Güte, wenn ich manchmal Leute reden höre, ja, gerade so was Technik angeht zu Kameras, ich weiß nicht, die reden von irgendwelchen Brechungsfaktoren und keine Ahnung, irgendwelchen Gläsern und Auflagemaß und ich stehe dann da und denke so, okay.
Das Neue, was die neue Kamera wirklich anders kann und was ich sehr schätze, ist, ich kann sie mit dem Handy auslösen.
Das ist so irre, ja.
Was ich natürlich bei Selbstporträts, die ich gerne mache, unglaublich gut nutzen kann. Also da hat sie mich natürlich sofort gehabt, als ich feststellte, dass sie das konnte. Aber ich habe zum Beispiel vor einem Jahr oder so mal im Interview gelesen, dass eine Kollegin von einer ISO-Automatik sprach. Hör mal, ja. Ich wusste nicht, dass meine Kameras das auch haben, ja?
Zum Beispiel, da ist es bei mir ganz andersrum. Ich bin eigentlich immer bei der ISO-Automatik.
Ja, verstehe ich. Also jetzt verstehe ich das. Wenn ich meine Enkelkinder fotografiere, stelle ich die auch ein, weil das natürlich nochmal einfacher ist. Aber nur so, dass zum technischen Kenntnisstand oder zu meinem technischen Kenntnisstand. Also das weiß ich erst seit Neuestem. Und wenn man mir da was erzählt, habe ich immer ganz große Ohren und höre immer ganz genau zu. Ich mag diese technischen Gespräche, wenn sich Männer über Kameras unterhalten, dann stehe ich da immer vor und habe das Gefühl, die reden Chinesisch, weil ich kein Wort verstehe. Also.
Zwei Gedanken gerade dazu. Vielleicht sollte ich es einfach mal sagen, ich habe momentan gerade eine Leica. Ja?
Ach, wie schön.
Ja.
Toll. Gratulation.
Danke. Man muss dazu sagen, das rührt so ein bisschen aus der Sammelleidenschaft und der Begeisterung meines Vaters. Ja? Zum einen Leica und zum anderen Leica Noctilux. Ich meine, ich weiß nicht, ob das jetzt jedem was sagt. Lichtstärke von 0,95. Oh. So. Ganz genau. Also es ist ein schierer Wahnsinn. Ja, in mehrerlei Hinsicht. So, und mein Vater hat mir davon Zeit seines Lebens irgendwie vorgeschwärmt. So, nun war es so, dass ich 2022, jetzt vor 4 Jahren, habe ich einen neuen Job angefangen, also den jetzigen Job. Und irgendwie haben es die Lebensumstände dann so ergeben, dass ich dann auf Kredit, ja, also beziehungsweise Ratenzahlung, hat sich das plötzlich als erstrebenswert dargestellt. Ich dachte mir, Mensch, das wäre jetzt der Moment, du könntest dir jetzt die Leica und das Noctilux dazu holen. Habe ich dann gemacht, ja. Ist jetzt meine Grande Dame, die ich immer mit mir schleppe.
Verstehe ich.
Und ist natürlich auch nochmal was ganz anderes, eine Messsucherkamera. Ja,
ja, kommst du damit klar?
Ich komme damit klar, das ist aber natürlich eine ganz andere Nummer. Und zum anderen, Messinggehäuse, ne, beziehungsweise vorne dran hängt irgendwie, weiß ich nicht, Kilo Glas. da hat man ganz schön was in der Hand. Und was ich jetzt eigentlich sagen wollte, du kannst es ja dann ganz fancy registrieren lassen und alles ist ja so eine Welt für sich irgendwie. So habe ich gemacht, bekam dann auch prompt irgendwie die Einladung zu irgendeinem Market Research Dingen, online. wusste gar nicht so richtig, in welche Richtung das geht. Und da saßen eben jene Männer, von denen du gerade gesprochen hattest, die sich dann irgendwie über, ich weiß nicht, das neue Glas in der aktuellen Version vom Noctilux, Sumilux, keine Ahnung was, unterhalten haben und wie der Quarzitanteil höher ist. Und ich weiß nicht, was die alles da palabert haben. Und ich saß so richtig da und dachte, warum bin ich hier? Ja. Ich dachte echt so, das interessiert mich alles nicht. Also,
verstehe ich total, weil das hat auch mit Fotografie nichts zu tun eigentlich, verstehst du? Also ja. du hast dir das Objektiv gekauft, weil es diese absolute Lichtstärke hat. Das kann ich total nachvollziehen. Da reicht mir aber die Angabe zu wissen, dass das 0,9 hat. Ich verstehe das. Also du musst ja wissen, dass die Leute, die als Quereinsteiger in die Fotografie gekommen sind und sich eine digitale Kamera gekauft haben, die können ja mit den Zahlen, die auf dem Objektiv stehen, überhaupt nichts anfangen, die meisten. Die haben irgendwann begriffen, dass es was mit der Lichtstärke zu tun hat, aber dass es im Grunde eine Verhältniszahl ist, das wissen die ja alles gar nicht, weil sie das ja nicht gelernt haben, ne? Ich vermute, dass du das weißt.
Mittlerweile ja, genau. Das sind so Sachen, womit man sich dann irgendwann beschäftigt hat, also auch schon vor der Kamera, ja, genau.
Ja, aber also daher weiß ich eben, dass das natürlich eine traumhafte Lichtstärke ist, bei der du eigentlich, mit der du eigentlich immer fotografieren kannst, ist egal wo du bist. Und also ich hatte natürlich meine Leica in der Hand und mit dieser Messsuchergeschichte, da muss man sich wirklich dran gewöhnen. Aber es gibt ja viele Vorbilder, wie Joel Meyerowitz zum Beispiel, der fotografiert ja sein Leben lang nur mit Leica. Und der macht ja natürlich tolle Sachen. Oder auch andere, die mit Leica fotografieren.
Phil Penman in New York ist ganz groß mit dabei, der dann auch immer irgendwie Leica Ambassador ist und keine Ahnung was genau. Ja, ja, da gibt es einige.
So, und aber ich habe als Profi habe ich mir das nie leisten können. Ich habe mir das nie leisten können, so eine teure Kamera zu kaufen. Also das war einfach ausgeschlossen. Nein, ich verstehe das. Also, dass du dich damit belohnst und dass du dir die gönnst, das verstehe ich total.
Ja. Ich sag mal, da muss ich auch nochmal anknüpfen, eben zu der Geschichte mit meinem Vater. Das ergab sich dann eben so, dass ich die kaufen konnte. Dann habe ich gesagt, Papa, willst du mitkommen in den Laden? Dann gehen wir beide hin, ne, und genießen das mal so ein Stück weit. Haben wir denn auch gemacht, ja. Ja, und dann ist mein Vater nicht ganz ein halbes Jahr danach verstorben. Und das war so ein bisschen so noch, irgendwie habe ich mir quasi so zeitgleich seinen Traum und meinen dann natürlich auch irgendwie erfüllt. Dass das Ganze aber auch, sage ich mal, so ein Stück weit gesunder Wahnsinn ist, machen wir uns nichts vor. Die lassen sich bezahlen, ja. Ist die Frage, ist das nötig? Muss jeder für sich selber entscheiden.
Wir leben im Kapitalismus, das ist gar keine Frage. Also ich war vor 2 Jahren bei Leica in Wetzlar, weil es eine interessante Ausstellung gab, die ich sehen wollte, und Thomas Höpker war das, und da habe ich natürlich das mitbekommen. Und also, warst du schon mal in Wetzlar, dieses Gelände? Das ist ja
noch nicht, habe ich immer noch vor.
Ja, es ist also rein architektonisch ist es natürlich ein Erlebnis. Also die legen wirklich auf Design unglaublich großen Wert und haben es auch durchgehalten, haben natürlich auch schwierige Zeiten mitgemacht und haben es wirklich geschafft, Leica zu diesem Nonplusultra-Produkt zu machen, was sich natürlich auch weltweit verkauft. Sonst würde es die Firma Leica nicht mehr geben. Ja. Also sie haben ihren Ruf wirklich, die haben es wirklich marketingtechnisch verstanden, ihren Ruf zu erhalten, und genau wie bei Apple, dir das Gefühl zu geben, dass du was Besonderes in der Hand hältst. Ist doch in Ordnung. Also ich meine, das, was du beschreibst, die Lichtstärke bei dem Objektiv und die Hand und diese kleine handliche Kamera, das ist doch schon auch was Tolles. Also machen wir uns da nichts vor. Es ist doch was Wunderbares, so ein präzises technisches Instrument in der Hand zu haben.
Definitiv. Und ich sag auch noch dazu, das hatte sich ergeben, ich habe eigentlich vorher schon immer, ich hatte ein Olympus-System, das habe ich auch noch, und ich hatte von meinem Vater ein altes, eine 50er Festbrennweite mit einer 1:1,2. Ja. Mhm. Ich habe eigentlich fast da auch immer mit Offenblende, und das war natürlich auch, das war manuell zu fokussieren. Und ich war das sozusagen schon gewohnt, habe auch andere Objektive ausprobiert, bin aber immer wieder zu der 50er Festbrennweite zurückgekommen.
Warum?
Naja, nun gibt es ja so diese Aussage, dass das am ehesten so dem menschlichen Blickfeld entspricht. Ja,
das 35er entspricht.
Ich hatte immer gedacht, das 50er.
Also ich habe gelernt, das ist 35er, der menschlichen Blick. Also weil es ist ein bisschen mehr als das 50er, das 35er. Ich hatte, als ich Reportagen fotografiert habe, hatte ich immer ein 24er, 35er und 85er.
Ja, da kann ich auch direkt sagen, ich habe eigentlich dann auch immer, genau, ich habe bei Olympus, was ist denn das, ein 17er umgerechnet wäre das, also irgendwie ja in etwa ein 35er, man muss ja sagen, das ist Micro Four Thirds Sensor, also da ist es nochmal ein bisschen anders, quasi ein 50er und dann ein, was wäre das, ein 80er, sage ich mal. Eben dann so für Porträtgeschichten. Will ich auch jetzt noch unbedingt haben, aber ja, nun mit dem System überlegt man sich das sehr gut.
Ja, klar, also das heißt, du fotografierst jetzt sehr gerne mit deiner Leica.
Ja, absolut. Und ich muss auch sagen, das darf niemals für mich, ich bin eben nicht so ein Sammler oder so ein Technikmensch, das darf nicht irgendwie im Regal verstauben. Ja, das ist ein Instrument, um mich auszudrücken, beziehungsweise um irgendwie kreativ unterwegs zu sein. Und wenn es das nicht ist, ja, dann habe ich was falsch gemacht.
Beschreib doch mal diesen Prozess des sich kreativ Ausdrückens mit der Fotografie für dich.
Ja, da kann man auf jeden Fall diesen Begriff des Flows schon mal heranziehen. Im Idealfall, und das sind bei mir dann ganz oft so, ich sag mal, Fotosafaris, Fotostrolls, da bin ich dann meist mit Musik auf den Ohren, um meine Außenwelt quasi auch abzuschotten und nur mit der Kamera in der Hand unterwegs und fotografiere eben, was auch immer mir irgendwie ins Auge fällt, was ich für besonders als besonders erachte oder was mich fasziniert. Das kann manchmal, weiß ich nicht, ein platzierter Gegenstand sein, eben Blümchen in der Mauerritze, besonderes Licht. Das ist ganz unterschiedlich.
Also über den Begriff Flow habe ich in einem der früheren Podcasts mal gesprochen und ihn auch erklärt. Und weil ich hatte einen Podcast gehört, wo eine Frau das erklärt. Also ich finde das total toll und ich will das jetzt an dieser Stelle nicht wiederholen. Aber in den Flow zu kommen, ist schon ein wahnsinnig gutes Gefühl, oder?
Das ist irre. Das ist wirklich irre. Das ist wie in so einer anderen Welt. Man vergisst so ein bisschen die Zeit und also ich fühle mich dann sehr wohl.
Das heißt, Licht und Schatten sind für dich die prägendsten Momente beim Kreativfotografieren?
Bisher ja. Das kann aber natürlich auch nochmal anders sein, wenn man mit Menschen arbeitet. Ja, beziehungsweise.
Warum?
Weil es, wenn ich jetzt, und ich habe das ja noch nicht so oft gemacht, aber wenn ich Menschen vor der Kamera habe, dann habe ich immer so ein bisschen das Bedürfnis, Charakter darzustellen, also so das quasi abzulichten oder die Menschen so einzufangen, wie ich sie empfinde oder wahrnehme.
Warum?
Ich mag das nicht so gerne, wenn Menschen Posen oder Mimiken abarbeiten.
Warum?
Weil ich gerne irgendwie was Echtes darstellen möchte. Also was, ja.
Also ich verstehe dich. Ich wollte nur mal von jemand anders hören.
Ja. Weil ich meine, wenn wir jetzt mal zurückkommen, ne, zu den, ich sag mal, nackten Frauen. Wie oft sehe ich irgendwelche leicht bekleideten nackten Mädels, je nachdem, was die Plattform so zulässt, die dann irgendwie promiskuitiv in die Kamera schauen. Und ich denke mir so, also wenn dann irgendwie die Leute mal ihr Lizard Brain ausschalten, was bleibt dann? Ja, irgendjemand, der da so ganz merkwürdig in die Kamera guckt, in einer Szenerie, die irgendwie eigentlich doch gar nicht hinhaut oder sehr eigenartig ist. Ich weiß nicht, ich finde das richtig gehend langweilig.
Ja, es ist leer, es ist aussageleer, es hat keine Aussage. Und
ja.
es ist vor allen Dingen austauschbar. Also es kann jede Person sein, es ist vollkommen egal.
Ja.
Da geht es nur um die Situation und das, und es geht niemals um die Person, ist auch mein Eindruck. Also in der letzten Zeit werde ich wirklich richtig angenervt, wenn ich solche Fotos sehe. Und vor allen Dingen, was mich letztendlich daran stört, ist wirklich, dass es das Bild der Frau prägt. Also das Bild der Frau in der Gesellschaft prägt. Frauen haben so auszusehen wie auf diesen Fotos.
Das ist natürlich auch nochmal so eine ganz besondere Geschichte und auch ein sehr, sehr wichtiges oder schwieriges Thema.
Indem also die Fotos von diesen normativ schlanken Frauen mit langen Haaren und dicken Brüsten gezeigt werden, wird eben Attraktivität benannt. Ja, das ist attraktiv und alles andere nicht. Das geht nicht.
So.
Und da bin ich noch, seitdem bin ich noch saurer, wenn ich solche Fotos sehe. Okay, das war jetzt ein Ausflug in mein Leben, aber es soll ja um dich gehen. Also, du hast eben
voll
erzählt,
gut,
dass du zum ersten Mal im Studio warst und dass du das toll fandst. Machst du das jetzt öfters im Studio fotografieren?
Tatsächlich überhaupt nicht. Nee, also ich war schon seit Ewigkeiten nicht mehr im Studio. Ja, ich will jetzt tatsächlich gerade aktuell mal wieder irgendwie, bin ich auf der Suche nach Models. Und ja, ich hadere so ein bisschen, denn mein Problem ist, ich hatte schon ein paar Mal so diese Situation, wo man dann auf TFP-Foren anfängt, irgendwie was zu schalten und dann erstickt man irgendwie in Anfragen, dann gibt man sich Mühe und investiert Zeit, mit Leuten was auszumachen, die dann aber sich plötzlich nie wieder melden und ja, mal gucken. Also hoffentlich wird's bald mal wieder was. Würde mich sehr freuen. Ich hätte irgendwie Lust, ein bisschen kreativ mit jemandem zu werden.
Also du hast eben beschrieben, dass die Porträtfotografie dich interessiert und dass dich da eben interessiert, den Menschen wirklich zu porträtieren, zu zeigen.
Ja, ja.
Hast du für diese Art von Fotografie Vorbilder?
Porträtfotografie, jetzt... Naja gut, ich meine, da kann man jetzt halt mit den ganz großen Namen wieder um sich schmeißen. Zwei Leute, die ich unbedingt nennen muss, sind Olaf Kaubernick und Luise Lanze. Das ist eine Wahnsinnsarbeit, die die beiden da leisten. Das hat mich tatsächlich in jüngster Zeit ziemlich fasziniert und geprägt. Diese Art der Zusammenarbeit, ich meine, das ist ja fast nicht zu reproduzieren bei den ganzen glücklichen Umständen, die da zueinander kamen. Das zum Beispiel. Ansonsten kann man natürlich jetzt zu den großen Namen gehen, ja, Peter Lindbergh, Vincent Peters oder so. Da gibt es schon einige, wo mir der Stil gut gefällt. Ja, das mal so in a nutshell sozusagen.
Olaf kenne ich und die Zusammenarbeit mit ihm und Luise Lanza ist wirklich nicht reproduzierbar. Genauso wie du gesagt hast, es ist wirklich eine einmalige Kombination und ich sehe immer wieder, also beziehungsweise als das Buch erschienen ist, danach habe ich so eigenartige Bilder auf Instagram entdeckt und wusste überhaupt nicht, wie die entstanden sind oder was sie wollten. Und nachdem ich dann Olafs Buch gesehen hatte, wurde mir klar, hier wurde das kopiert, aber eben sehr schlecht.
Lustigerweise, dieses Kommentar, das hatte ich von dir gehört und ich habe bisher sowas nicht gesehen. Das würde mich mal wahnsinnig interessieren, wenn du sowas irgendwo siehst, das zu sehen, die Reproduktion.
Ja, also der Versuch, wo Frauen irgendwie in einer eigenartigen Haltung stehen und du dich fragst, warum stehen die so da? Warum machen die das? Und wenn du, also Luise hat einfach nun wirklich auch sehr, sehr eigenwillige, individuelle Proportionen, in denen sich all das ergibt. Und in dem Buch von Olaf ist halt, also ihre beiden Zusammenarbeiten zeigt das eben auch. Aber ich denke, das muss man nochmal betonen. Ich glaube, das ist was sehr Spezielles, wie die beiden zusammenarbeiten.
Auf jeden Fall.
Olaf ist einfach ein unglaublich netter Mensch und Luise ist einfach auch, scheint mir sehr unkompliziert und sehr natürlich und eine wunderschöne junge Frau zu sein. Ich habe sie einmal persönlich getroffen und es ist einfach, das ist einfach so eine glückliche Kombi, die beiden. Und ich bin gespannt, ich glaube, die planen gerade was Neues, bin gespannt, was da kommt. Weil das erste Buch, was sie gemacht haben, das kann man ja eigentlich gar nicht mehr toppen, oder?
Das ist jetzt die Frage, ob man das noch toppen kann. Also die beiden, ich bin mir sicher, dass die noch irgendwas sozusagen noch eine Schippe drauflegen können in irgendeiner Form oder aber das auch so weiter betreiben, was ja auch wunderschön genug wäre. Da kommt bestimmt was.
Also was kommt, das denke ich auch. Also da bin ich auch sehr gespannt. Aber dieses, ich glaube, diese Bilder, also das war ja schon lange her, wo dieses Kopieren, also mir sind halt Bilder bei Instagram aufgefallen, die ich habe nicht verstanden, was das sollte, ich nicht. Und als ich dann Olafs Buch gesehen habe, war mir klar, okay, also vielleicht war das auch nur meine persönliche Wahrnehmung, das kann ja auch sein, vielleicht irgendwie, keine Ahnung, aber naja. Also aber gibt es einen Ort auf der Welt, an dem du unbedingt mal fotografieren möchtest?
Ja, es gibt einige Orte, wo ich gerne mal fotografieren möchte. Eigentlich dann immer, wenn ich irgendwie auf Reisen bin und es ist dann immer verbunden auch mit den nächsten Reisen. Ich hatte jetzt eigentlich lange Zeit schon Japan geplant, weil ich auch eben gern wandere und eine meiner Wanderungen, die so im Kopf dann entstehen, ist auf Hokkaido, also der nördlichen Insel Japans. Das wäre sehr schön. Eine andere Wanderung, die ich gerne machen würde, wäre in Chile. Und dann würde ich eben auch da sehr gerne fotografieren.
Verstehe ich. Also meine Schwester war mal in Chile und die hat da auch sehr geschwärmt. Und ich habe mal bei einem Workshop Fotos gesehen von einer Frau, die in Japan war. Die waren sehr bunt und haben aber auch sehr viel erzählt. Ich glaube, mich würde das erschlagen. Mich würden, glaube ich, solche japanischen Städte erschlagen.
Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das mich würde das wahrscheinlich auch erschlagen. Ich weiß nicht, ob das, ach nee, das sieht man auf meinem Account gar nicht. Ich bin das, was viele Menschen so als hochsensibel beschreiben würden. Wahrscheinlich daher auch die Vorliebe zu Schwarz-Weiß, um das so ein bisschen aufs Wesentliche zu reduzieren. Und klar, so eine Stadt wie Tokio, ich müsste mir definitiv gut überlegen, wann und wo ich meine Auszeit nehme.
Also diese Reduzierung aufs Schwarz-Weiße ist heute lauter als das ganze Bunte. Das Bunte ist einfach ein unglaubliches Rauschen, was man gar nicht mehr so wahrnimmt. Aber Schwarz-Weiß nimmt man immer noch wahr, ja. Also du hast eben Porträtfotografen genannt als Vorbilder. Gibt es denn noch andere fotografische Vorbilder?
Es gibt einen, zu dem ich ganz oft zurückkehre, ist tatsächlich Gordon Parks.
Oh ja, ich liebe
das
ihn.
Das ist, also ich habe selten, So, ich weiß nicht, ich komme da immer wieder zu zurück und ich habe jetzt auch gerade, wie heißt das, An Atmosphere of Crime. Das war eine Reihe, die er, glaube ich, war das fürs Time Magazine produziert hat, wo er mit Polizisten unterwegs war, beziehungsweise auch im Gefängnis. Und der hat es irgendwie geschafft, so Momente einzufangen. Es gibt auch diese unglaublich tolle, diesen Beitrag, den er gemacht hat, wo er mit einem Gangmitglied in New York unterwegs war. Und zwar aber auch so auf Tuchfühlung und so, also so, ich weiß nicht, intim quasi schon mit dem unterwegs war. Ich finde das ganz beeindruckend. Unheimlich tolle Aufnahmen.
Ja, ich weiß. Ich war mal mit einer Gruppe von Freunden in der Gordon Parks Ausstellung in Köln und haben gesagt, Beate, erzähl doch mal was zu den Fotos. Und ich weiß noch, ich war so beeindruckt und ich war so berührt, dass mir fast manchmal die Worte gefehlt haben. Weil ich finde, Gordon Parks hat auch ein, ja, also ich denke, als Schwarzer in dieser Zeit in Amerika überleben zu können und dann auch noch kreativ zu sein, muss ich so hochsensibel sein. Das geht nicht anders.
Und sich so einen Namen auch damals ja schon zu verschaffen. Ne? Also ja, Hut ab, wirklich ganz tolle Persönlichkeit.
Ja, eben. Ich denke, das war die Voraussetzung. Er ist eben eine ganz tolle Persönlichkeit und das hat einfach auch Einfluss auf seine Arbeit. Also ich bin auch total Gordon Parks Fan. Also ich finde die Arbeiten wirklich großartig. Ja. Ich gucke mir gerne alte Fotografen an, weil ja, diese Art von Fotografie halt noch eine andere war, weil sie analog war, ja auch anders abgelaufen ist. Und es ist ja nie ein Produkt in dem Moment gab, wenn man fotografiert hat. Und das war halt eine andere Situation. Wie ist denn für dich der Unterschied zwischen analoger und digitaler Fotografie?
Kann ich gar nicht mal so gut benennen, da ich tatsächlich den Großteil meines Lebens digital fotografiert habe. Ja. Ich kann jetzt also aus reiner Praxis gar nicht wirklich, zum Beispiel, was du eben beschrieben hast, so dieses quasi darauf warten, ne, wie sind denn meine Aufnahmen geworden oder nicht? Ich könnte jetzt mutmaßen, aber das habe ich nie wirklich erlebt. Klar, ich kenne es natürlich noch von früher, ja, gerade was ich schon erwähnt hatte, die erste Kamera, die hatte natürlich auch noch Film. Dann hast du das abgegeben, dann ging es irgendwann los, dass du die irgendwie bei DM mit CD und weiß ich nicht was abholen konntest innerhalb von 1-2 Tagen. So, das kenne ich noch, aber ja, da habe ich noch nicht so doll über Fotografie wirklich nachgedacht. Ansonsten würde ich sagen, Helmut Newton hat das ja auch mal so schön geprägt, so die ersten 10.000 Aufnahmen sind quasi für die Katz. Und da sehe ich dann eben einfach den Vorteil bei der digitalen Fotografie. Ich glaube, bei der Masse, die ich fotografiere, ich würde mich dumm und dämlich bezahlen an Filmen beziehungsweise an Entwicklungskosten.
Warst du mal in der Helmut Newton Foundation?
War ich natürlich. Man muss mal auch dazu wissen, am Ende meiner Straße ist der Friedhof, wo Helmut Newton liegt. vielleicht hat er ja irgendwie, vielleicht ist da schon was entstanden. Nein, das ist Scherz beiseite. Ich war in der Ausstellung, beziehungsweise in der Helmut Newton Foundation, was ja gleichzeitig sozusagen hier auch das Fotomuseum in Berlin ist. Ich muss aber auch dazu sagen, ich bin kein Riesen-Newton-Fan. Ich glaube, dass er zu seiner Zeit vielleicht durchaus wichtig war. Ich kann das einfach nicht so gut bemessen. Ja.
Also wie fandst du denn den Personenkult?
Ich finde das ehrlich gesagt ein bisschen anstrengend. Ich habe das immer so ein bisschen, sowas immer gern salopp in so einem Halbsatz irgendwie abfertigen. Ich sag mal so, nackte Frau auf dem Tisch irgendwie im 35. Stock in New York. Okay, fertig. Da stehen.
Nein, ich meine diesen Personenkult, dass da Fotos, also dass da Puppen sind, die seine Ach Kleidung so, ja, anhaben. Nee, und dahinter ist es, und dahinter ist es ein Foto, wo er die Kleidung anhat.
Das verstehe ich auch nicht. Ich verstehe auch nicht, warum ich mir denn da sein Zimmer oder sein Wohnzimmer angucken kann. Weiß ich nicht.
Das finde ich ja noch, das hat ja noch was. Also dass diese Umgebung, in der diese Menschen gewohnt oder gearbeitet haben, das finde ich auch immer inspirierend. Aber diese lebensgroßen Porträts von ihm und dann die Puppen davor, wo die Klamotten ausgestellt sind, das erinnert mich so an die DDR und den Personenkult der DDR. Das fand ich irgendwie lächerlich. Also fand ich so. Aber also Helmut Juden, da habe ich ja auch eine explizite Meinung zu, das habe ich jetzt auch schon öfters gesagt. Ich fand ihn damals, also vor vielen, vielen Jahren, fand ich ihn hochinteressant und seine Porträts, die Porträts, die er gemacht hat, die fand ich auch wichtig. Und er war in seiner Zeit wirklich so maßgeblich, wie es später Peter Lindbergh wurde. Ja. Das war er schon. Und dann gab es ja diese Diskussion um seine Big News und diese Verunglimpfung von ihm anderen Frauen gegenüber. Und das fand ich irgendwie sehr fragwürdig und das fand ich irgendwie so nicht so nett. Und dann war ich, als ich jetzt letztes Jahr in Berlin war, habe ich mir das angeguckt und da habe ich die Big News ja wirklich groß an der Wand gesehen. Und da empfand ich sie anders. Okay. Da empfand ich sie wieder, also losgelöst von dem, was heute so Standard ist, fand ich sie wieder, es waren schon selbstbewusste Frauen, die hatten nur nichts an. Das war anders als die Darstellung von nackten Frauen, die heute stattfinden. Heute sind ja solche nackten Frauen keine Persönlichkeiten. Helmut Juden hat sie auch als Persönlichkeiten gesehen. Okay. Und fand ich, doch, das, ich bin da sehr sensibel an diesem Punkt, das hast du vielleicht schon mitbekommen. Und das fand ich dann nicht mehr so... Also fand ich nicht mehr so, wie ich das vielleicht noch davor bewertet hatte. Dann fand ich natürlich auch toll, also die Alice Springs, also von seiner Frau, die Fotos, und die fand ich natürlich auch beeindruckend, auch welche Leute sie getroffen haben, in welchem Klima sie gelebt und gearbeitet haben. Beneidenswert. Weißt du, da denke ich immer an ein Foto von Robert Capa. Gibt es in der Robert Capa Ausstellung gibt es ein Foto, ein Mann mit einem kopfverbandten Bett. Und dann steht drunter Hemingway nach einer durchsoffenen Nacht. Also das denke ich mir, ne? Wer wünscht sich nicht mit Hemingway eine Nacht verbracht zu haben? Das fand ich so schön. Und das waren so gerade bei Alice Springs, von den Porträts, von den Menschen, mit denen sie zusammengetroffen ist, das fand ich schon beeindruckend und beneidenswert, fand ich es ehrlich gesagt auch. In welcher Zeit die gelebt haben und wie die sich gegenseitig beeinflusst haben. Sag mal, bist du in einem Fotoclub oder in einer Fotocommunity organisiert?
Tatsächlich nicht. Ich bin immer so, ich schiele immer so ein bisschen mit neidischem Blick irgendwie auf irgendwelche Communities, die sich dann treffen und irgendwas unternehmen. Und das hat sich irgendwie nie so ergeben.
Sag mal, wo findest du den Sinn in deinem Leben?
Sinn? Nun ist immer so die Frage, ne? Sinn. Ich sag mal so, Dinge, die mich antreiben, sind, ich bin neugierig, ja, ich lerne immer gerne. Reisen definitiv und gute Gespräche, also auch gute Beziehungen beziehungsweise gute Freunde. Ja, ich unterhalte mich gern mit Menschen.
Okay. Wie ist es, wenn du einen Menschen fotografierst? Unterhältst du dich zuvor mit ihm oder während du ihn fotografierst?
Ganz unbedingt vorher schon. Ja, ich möchte also immer, wenn es geht, bevor dem Shooting definitiv schon mal irgendeine Form der Verbindung haben, schon mal eine Idee haben, wer sitzt da vor mir.
Sag mal, was darf in deinem Kühlschrank nicht fehlen?
In meinem Kühlschrank darf nicht fehlen. ganz oft ist es tatsächlich Kimchi.
Sag mal genau, was das ist.
Ja, fermentierter, scharfer Chinakohl, also aus der koreanischen Küche.
Okay. Und wovor hast du am meisten Angst?
Es gibt so diesen Begriff des Imposter-Syndroms, dass man quasi.
Ja, das kenne ich.
Das kenn ich, ist bei mir tatsächlich so ein ganz schlimmer Punkt.
Echt jetzt? Also ich habe noch nie einen Mann getroffen, der das hat. Aber während meines Studiums habe ich immer das Gefühl gehabt, jetzt gleich steht jemand auf und sagt, du hast ja keine Ahnung und ist da alles Schau, was du hier machst. Ja, also da habe ich dieses Imposter-Syndrom wirklich ganz stark erlebt. Dass du das auch hast, das finde ich, wie, sag ich, darf ich mal fragen, wie alt du bist?
Ich bin 41.
Und also ich finde das außergewöhnlich, dass du weißt, dass du es hast und dass du es auch noch aussprichst. Aber nein, das war ja nicht die erste.
Ich habe das ja schon eben mal erwähnt. Ne? Ich bin zum einen das, was viele eben hochsensibel nennen würden. Und ganz oft geht damit auch einher, dass die Leute eben, ich maße mir jetzt nicht an, irgendwie das direkt als Imposter-Syndrom auch zu diagnostizieren, aber ich kann es nachvollziehen. Es hat lange gebraucht, ehe ich überhaupt gewagt habe zu sagen, dass ich Fotograf bin.
Weil du dich das nicht getraut hast, war so ähnlich wie mit dem Künstler sein.
Ja.
Das konnte, ja.
Ja, das ist so, ich bin auch heute noch manchmal, ich zögere und dann, ich bin wohl Fotograf.
Mit dem Selbstwert, das ist schon so eine Geschichte und dem Ernst nehmen. Aber ich empfehle dir das Buch Der Weg des Künstlers, das wird dir bestimmt gut tun.
Okay.
Das wird dir vielleicht auch helfen. Mal, was ist für dich der Schlüssel, um glücklich zu sein?
Ja, ich glaube, wo wir gerade schon so bei Selbstwertgefühl waren, wenn das sozusagen mal gerade eine gute Phase hat, ja, das würde ich schon noch mit Glück in Verbindung bringen, weil das ist ja immer so merkwürdig, ne? Man kann, sage ich mal, finanziell abgesichert sein, man kann irgendwie in einer Beziehung sein, es kann alles stimmen, aber wenn das irgendwie, wenn man mit sich selber nicht zufrieden ist, ja, dann ist man auch nicht wirklich glücklich. Also das zum einen, aber natürlich, und weil ich es eben schon gesagt habe, auch wenn eben alles andere im Leben so halbwegs passt. Sehr glücklich schätze ich mich für gute Freunde, die ich habe. Ja, das ist Glück. Alles, was ich erleben durfte im Leben. Ich habe immer so, wenn ich das sage, dann darf das jetzt bitte niemand irgendwie als suizidal empfinden. Ja, aber ich habe immer schon gesagt, wenn morgen irgendwie das Licht ausgeht, dann wäre es in Ordnung. Ich habe ein geiles Leben gehabt.
Wow, und das mit 41.
Ja.
Ja, also das hört sich doch nicht schlecht an. Also ich wünsche dir natürlich von Herzen, dass das Licht morgen noch nicht ausgeht. Nee,
also ich will auch schon noch ein bisschen was erleben, so ist es nicht.
Magst du Musik?
Sehr. Musik ist mir sehr, sehr wichtig.
Du hast eben erzählt, wenn du fotografieren gehst, hast du Musik auf den Ohren.
Ja, ja. Jetzt kommt bestimmt die Frage, was für Musik?
Ja, genau.
Es ist sehr unterschiedlich. Ich bin ein großer Soul-Liebhaber. So, das kann jetzt alt sein, das kann neu sein. Ich liebe akustische beziehungsweise also so komponierte Musik, egal ob das jetzt, also es war eine lange Zeit eher Film-Soundtracks. Ich habe mal eine Zeit lang Film-Soundtracks gesammelt. Ich war, glaube ich, über 300. Ich höre sehr oft Filmmusiken. Und dann kann es aber auch mal sein, manchmal gibt es so Phasen, da höre ich dann Hip-Hop, Rap oder aber auch wieder ganz anders, irgendwie Country, Folk, ja.
Also du machst das von deiner Stimmung abhängig, was du
das
machst.
Das ist sehr von meiner Stimmung abhängig, genau.
Ja, aber gerade Filmmusik impliziert ja immer Stimmungen.
Definitiv, ja. Oder untermalt halt auch das, was man gerade empfindet. Ne?
Ja, oder verstärkt das Gefühl,
genau,
was man da hat.
Ja,
genau.
Ja,
wunderbar. Kann ich gut verstehen. Ich mag auch bestimmte Filmmusik. Also das Spiel mir das Lied vom Tod ist ja nur dieses klassische Beispiel.
Ja, Il Maestro, genau, Ennio Morricone.
Ich habe den Film gesehen, übrigens im Kino damals, als er aufkam. So alt bin ich schon.
Ah.
Und das war schon was Besonderes, den auch auf der großen Leinwand. Und dann diese Kamerafahrten, das war ja wirklich gespenstisch gut, oder?
Ist tatsächlich ein Film, aber der mir immer noch fehlt. Ja, es fehlen mir noch so ein paar Klassiker.
Hast du noch nicht gesehen? Das
nee,
nicht
tatsächlich sagen. Nicht.
Ah ja, also Spiel mir das Lied vom Tod ist wirklich der absolute Klassiker des Italo-Western. Und also die Filmschnitte und die Kamerafahrten und die Musik ist einfach, es ist einfach der Wahnsinn.
Ja.
Also das ist so, das ist so für mich, das finde ich so prägend. Ist es dir wichtiger, ehrlich zu sein oder nett?
Ehrlich. Definitiv ehrlich. Ich natürlich, meisten Leute würden mich immer als nett bezeichnen und ich versuche auch immer höflich zu sein, aber letztendlich ist mir Ehrlichkeit wichtiger.
Okay, kann ich gut verstehen. Aber manchmal, also ich bin nicht immer ehrlich, sondern versuche diplomatisch zu sein. Wenn mich jemand fragt, wie ich seine Fotos finde und wenn ich sie grottenschlecht finde, dann möchte ich das nicht sagen.
Genau, das sehe ich ähnlich, aber das kann man ja dann auch diplomatisch verpacken.
Genau. Welche drei Dinge sind dir aktuell am wichtigsten in deinem Leben?
Welche drei Dinge? Mein Sport, meine, jetzt überlege ich gerade noch, mein Sport, ja, meine Kamera, meine Fotografie auf jeden Fall. Und dann Dinge, das ist jetzt schwierig zu sagen, ehrlich gesagt. Musik, bleiben wir bei der Musik, ja. Okay. Musik kann ich viel nachdenken, verarbeiten.
Kannst du leicht Komplimente annehmen?
Nein.
du bist sicher, dass du keine Frau bist, ja?
Ich bin ein sehr sensibler Mann. Ich bin tatsächlich geprägt von starken Frauen, mit starken Frauen aufgewachsen und ich bin schon oft irgendwie dem Eindruck begegnet, ich wäre so ein atypischer Mann, ganz ehrlich, kann ich mit leben. Ich kenne es nicht anders, ich genieße es, also ja.
Na, ich wollte es, war als Kompliment gemeint.
Also, das ist ganz lieb, dankeschön. Ich versuche es anzunehmen.
Bitte, es war wirklich als Kompliment gemeint, weil ich unterhalte mich ja jetzt zum ersten Mal in meinem Podcast mit Männern und erlebe, dass meine Fragen bei Männern anders ankommen als bei Frauen, als ich es bei Frauen gewohnt war. Okay. Und mit dir macht es gerade keinen Unterschied. Das fand ich gerade so angenehm. Also, okay. Muss ich einfach mal sagen, finde ich sehr, also weil du hast von deinen eigenen Schwächen gesprochen, ohne dass ich dich darauf angesprochen habe. Du hast von deinem Imposter-Syndrom gesprochen. Also finde ich total wunderbar, dass man da so offen drüber sprechen kann.
Das geht auch so ein bisschen in die Richtung, ich hatte das vorab schon mal per Text geschickt, man kann mich alles fragen. Ich versuche immer eine ehrliche Antwort drauf zu geben und eigentlich habe ich natürlich, manche Dinge sind ein bisschen unangenehmer, aber letztlich rede ich da gern drüber.
Ja, also ich finde es ja auch in Ordnung. Also ich will zum Beispiel über meine ich habe Wortfindungsschwierigkeiten. Wirklich, das ist ja.
Dann umschreibe.
Nein, also ich benenne meine Schwächen auch, weil ich finde, das ist einfach auch wertvoll zu wissen, dass ich die bin, die ich bin, obwohl ich diese Schwächen habe. Mhm. Und ich finde, das ist wichtig. Auf Instagram stellen sich ja Leute immer mit ihrem wunderbaren, großartigen Leben vor.
Ja.
Und zu leben ist großartig und alt zu werden ist total großartig, weil die Alternative wäre, jung zu sterben. Das ist jetzt keine Alternative für mich. So, also ist alles in Ordnung. Es gibt in meinem Podcast immer noch mal die Rubrik des Gegensatzpaares.
Ja.
Wo wir jetzt nach einer Stunde fast angekommen sind. Und bevor wir damit starten, hast du nochmal die Gelegenheit, mir eine persönliche Frage zu stellen.
Dir eine persönliche Frage? Also zu deiner Person oder irgendeine Frage?
Nee, zu meiner Person. Was du über mich wissen möchtest oder was du möchtest, dass ich erzähle. Über mich persönlich.
Über dich persönlich. Was fasziniert, also wie kommt es zu diesem Podcast? Fasziniert dich so, interessiert dich das einfach, was da für Menschen unterwegs sind? Wie findest du Leute wie mich zum Beispiel, ja, was?
Also ich hatte, ja, also das Letzte zuerst, also ich musste jetzt ja aufgrund meines sechsten Schuss im Bett liegen und ich hatte keine Lust zu lesen und dann bin ich bei Instagram rumgescrollt und dann habe ich dich gefunden. Ah. Und dann dachte ich mir, ist mal was anderes, ist ein Mann, frage ich doch mal. So. Und du hast ja spontan ja gesagt, das fand ich ja total großartig. Und insgesamt, das habe ich auch schon mal erzählt, Leben heißt ja wachsen. Und um wachsen zu können, brauchen wir Räume, in die wir hineinwachsen können. Und so war irgendwann mal für mich die Entscheidung, ich möchte jetzt einen Podcast machen. Weil das ein neuer Raum war, das hatte ich bis jetzt noch nicht gemacht. Und wie Pippi Langstrumpf, das habe ich noch nie gemacht, das muss mir ja gelingen.
So. Sehr schön.
Und dann habe ich damit angefangen, keine Ahnung, was ich da mache. Und dann habe ich mich mit der Technik beschäftigt und dem und nach Anbietern gesucht und habe festgestellt, dass ich, irgendwann habe ich ja die ersten Podcasts waren, da habe ich nur was ins Mikrofon gelabert. Und dann habe ich, hat mich, der nächste Schritt war dann, dass mich andere Menschen interessiert haben. Und dann habe ich Einladungen ausgesprochen und mich mit denen unterhalten. Und das fand ich total faszinierend, mich mit den anderen Menschen zu unterhalten, ihre Motivation zu erfahren, über ihre Vorbilder, wie sie leben. Ich finde das sehr inspirierend. Und dann stellte ich dass das anderen auch so geht. Und es macht mir eine große Freude. Es ist einfach sehr, ich freue mich einfach, mich mit dir zu unterhalten, obwohl ich dich noch nie gesehen habe, nur deine Bilder kenne. Und das macht mir Spaß. So, schön. Das ist der Grund, warum ich das mache. Und ja, das werde ich auch noch weitermachen. Es gab auch schon Absagen oder es gab mal ein Gespräch, das war ein hochinteressantes Gespräch. Diese Frau hatte nämlich eine Tochter, die im Wachkoma liegt und wir haben uns wirklich sehr intensiv unterhalten und nachher sagte sie, sie möchte vor der Veröffentlichung hören, was sie gesagt hat. Und dann sage ich, kann denn die Möglichkeit bestehen, dass du dann Nein sagst? Sie sagt, ja. Zur Veröffentlichung, sagte sie, ja. Dann sage ich, tut mir leid, also ich muss mir erst die Arbeit machen. Ich muss mir jetzt dann nach dem Gespräch die Arbeit machen, aus diesen beiden Tonspuren einen Podcast zusammenzubauen. Klar. Und dann höre ich mir das alles ja nochmal an und schneide Raschler raus und sowas. Ja. Und dann sage ich, das tut mir leid, aber da ist mir meine Lebenszeit zu kostbar, etwas zu investieren, das ich dann nachher doch nicht veröffentlichen kann.
Verständlich.
Ja, weißt du so, mache ich nicht. Und sagt, dann habe ich dieses Gespräch zwar geführt, aber nicht veröffentlicht. Das fand ich sehr schade.
Ja.
Und ja, das passiert halt auch so. Oder es gibt natürlich auch Gespräche, wo wirklich nicht so viel rüberkommt, wo ich das dann auch merke. Da muss ich dann auch lernen, mit umzugehen. Aber insgesamt habe ich wirklich sehr interessante Gesprächspartnerinnen und jetzt auch Männer und stelle eben und lerne zum Beispiel dabei, dass die Fragen, die ich Frauen stelle, ich so Männer nicht stellen kann, weil die darauf anders reagieren. Finde ich auch eine interessante Krass. Erfahrung. Ja, finde ich. Oder jetzt mit dir, dass ein Mann wirklich zu dem ich dann sage, weißt du eigentlich, dass du keine Frau bist? Also, weil du mit deinen Schwächen so.
Also, das letzte Mal, als ich nachgeguckt habe, war ich noch ein Mann.
Nein, ich glaube dir das. Also, das war jetzt auch eher ironisch gemeint.
Ja,
also,
gut,
du verstehst, also, dass ich bezweifle das nicht. Aber das war so, weil du über deine Gefühle sprechen kannst, über deine Schwächen sprechen kannst. Okay, jetzt kommen wir zu meinem Gegensatzpaar. Bist du bereit?
Absolut.
Schoko oder Vanillepudding?
Schokolade natürlich.
Tee oder Kaffee?
Beides.
Bier oder Wein?
Ich trinke sehr wenig, wenn dann Wein.
Süßes oder salziges Popcorn?
Salzig.
Ja, endlich mal jemand, der salziges Popcorn sagt. Die meisten Deutschen sagen süßes Popcorn. Ich verstehe das immer nicht. Okay. Ketchup oder Mayo?
Eigentlich keins von beidem, wenn dann eher Mayo.
Kochen oder bestellen?
Definitiv kochen.
Waffeln oder Pfannkuchen?
Jetzt muss ich als Berliner nochmal nachfragen, was für Pfannkuchen sind gemeint?
Ja, bei uns heißen die Pfannkuchen, das was du Pfannkuchen heißt, heißt bei uns anders. Also Pfannkuchen ist Teig in der Pfanne.
Ich weiß, ich musste jetzt ein bisschen stänkern, sorry. Pfannkuchen.
Rührei oder Spiegelei?
Rührei.
Sprudel oder normales Wasser?
Sprudel.
Netflix oder Amazon Prime?
Oh, das kommt immer so drauf an. Die ändern sich ja auch immer.
Ja, furchtbar, oder?
Das ist so nervig.
Ja, ich finde auch, die werden auch schlechter und dann kostet plötzlich alles wieder Geld und also so.
Ja, und mein großes Problem ist immer, ich gucke immer englische, also meist Originaltonspur und ich verstehe nicht, wie ein Streamingdienst wie Prime Filme nur mit deutscher Tonspur anbieten kann.
Ja, das stimmt. Also ich kann dir die Serie, wenn du das magst, The Rookie auf Wow empfehlen und dann kannst du sie auch im Original anhören und die aktuellen Folgen sind noch gar nicht synchronisiert. Die muss man sich im Original anhören. Ich finde nur, die Amerikaner nuscheln manchmal so und dann habe ich es schwer, die zu verstehen.
Ja, ich bin so ein halber Brite, so sehr englisch aufgewachsen. Also, aber ist nochmal ein anderes Thema. Ja, mein Gott, von mir aus Netflix.
Buch oder Hörbuch?
Buch.
Hörbuch oder Podcast?
Podcast.
Kino oder Fernseher?
Kino.
Fernseher oder ein Buch lesen?
Buch.
Comedy oder Drama?
Kommt auf die Stimmung an. Meist tendiere ich wahrscheinlich eher zum Drama.
Comedy oder Horrorfilm? Komödie oder Horrorfilm?
Guter Horrorfilm geht bei mir auch schon mal. Aber ich würde auch da Comedy sagen dann.
Fußball oder Formel 1?
Weder noch.
Film oder Serie?
Film.
Komödie oder Krimi?
Komödie oder Krimi? Krimi.
Star Trek oder Star Wars?
Oh, das ist ja nun auch fies. Ich mag ja immer, das sage ich immer zu meinen Bildern, ich mag das ganz oft, wenn es irgendwie so ein dystopisches Element gibt oder irgendwas.
Ehrlich?
So ein bisschen, ja, wenn irgendwas irgendwie rostet oder irgendwo so irgendwas, ne, Verfall. Das ist bei Star Wars einfach mehr gegeben. Star Trek, ich liebe Star Trek, aber das ist mir manchmal ein bisschen zu clean, zu sauber.
Analog oder digital?
Digital.
Buch oder Ausstellung?
Oh. Ausstellung.
Du, Studio oder On-Location?
On-Location.
Tageslicht oder Blitzanlage?
Tageslicht, unbedingt.
Sport schauen oder Sport machen?
Sport machen.
Strandurlaub oder Städtetrip?
Städtetrip.
Viel Geld oder viel Freizeit?
Viel Freizeit eher. Wobei natürlich ohne Geld geht halt auch nichts, ne?
Ja. Stimmt. Intelligenz oder Schönheit?
Intelligenz.
Kerzenlicht oder Lampenlicht?
Kerzenlicht.
Fahrer oder Beifahrer?
Fahrer.
Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang?
Oh, Sonnenaufgang.
iOS oder Android?
iOS.
Aufzug oder Treppe?
Treppe.
Drachen oder Einhörner?
Drachen.
Piraten oder Cowboys?
Ah, Cowboys.
Gedanken lesen können oder Röntgenblick?
Gedanken lesen.
PC oder Tablet?
PC.
Alles wissen oder alles haben?
Schwierig. Aber eher alles wissen.
Freiheit oder Sicherheit?
Wir müssen jetzt aber nicht definieren, was Freiheit bedeutet, oder?
Nein, nur spontan antworten. Freiheit ja, ja. oder Sicherheit?
Ja, 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 Freiheit.
Spaß oder Sinnhaftigkeit?
Tendenz ist zur Sinnhaftigkeit, aber Spaß ist wichtig.
Das stimmt. Die Zukunft planen oder auf sich zukommen lassen?
Auch da, ich überwiege auf sich zukommen lassen, aber Planung muss auch sein.
Routine oder Spontanität?
Spontanität überwiegt.
Kreativität oder Planung?
Kreativität.
Leben nach dem Tod oder nicht?
Ich sage immer so, in meinen salonfähigsten Momenten würde ich mich als Agnostiker bezeichnen. Also keine Ahnung, weiß ich nicht, interessiert mich ehrlich gesagt nicht.
Geistige oder körperliche Gesundheit?
Meine Güte, das kann auch so fies sein. Geistige?
Seelenverwandtschaft oder familiäre Verwandtschaft?
Seelenverwandtschaft.
Probieren und scheitern oder nie probieren und nicht herausfinden?
Probieren und scheitern.
Online-Shopping oder Einkaufszentrum?
Einkaufen, also Einkaufszentrum.
Cocktails oder Wein?
Dann Wein.
James Bond oder Superman?
James Bond.
Rockstar oder Rennfahrer?
Oh, Rockstar.
Spider-Man oder Hulk?
Spider-Man.
Hund oder Katze?
Mag ich tatsächlich beides. Ich bin so ein Mensch.
Ich hatte auch schon beides. Kann ich verstehen. Okay. Mercedes oder BMW?
Ich bin kein Automensch. Ich sag mal Mercedes.
Tattoo oder Piercing?
Weder noch.
Gold oder Silber?
Silber.
Früh- oder Spätaufsteher?
Frühaufsteher.
Duschen oder Baden?
Duschen.
Neubau oder Altbau?
Altbau.
Logik oder Bauchgefühl?
Logik.
Ordnung oder Chaos?
Ich brauche tatsächlich viel Ordnung, aber ich habe wahrscheinlich auch genügend Chaos um mich rum.
Optimist oder Pessimist?
Optimist.
Windows oder Apple?
Windows.
Wildcampen oder Luxushotel?
Eher Wildcampen.
Viel Geld oder viel Freizeit hatten wir schon. Fernsehen hatten wir auch schon. Ich bin jetzt gerade okay. Die wahre Liebe oder ein Sechser im Lotto?
Die wahre Liebe.
Okay, ich sehe gerade, ich wiederhole mich ja gerade. Instagram oder Facebook?
Instagram.
Wunderbar. Was ist dein nächstes Projekt, fotografisch gesehen?
Mein nächstes Projekt. Also ich habe jetzt tatsächlich einen Porträtshoot mit einem guten Kumpel und wenn ich das mal so im größeren sehe, dann definitiv mehr Porträtshoots.
Okay, was versprichst du dir davon?
Verschiedenes. Zum einen, tatsächlich mag ich eben die Unterhaltung oder die Beschäftigung mit Menschen. Dann Charaktere, ja, das klingt immer so ein bisschen abgedroschen, aber Charaktere abbilden. Vielleicht auch ein bisschen kreativ vor der Kamera werden. Vielleicht auch ein bisschen für mich mal Neues kennenzulernen. Das wäre ganz schön. Dazu also brauche, ja.
Entschuldigung, dir ist aber bewusst, dass bei einem Porträt von einem Menschen es mindestens so 60% ein Selbstporträt ist?
Ja, gut, genau. Das ist halt immer so die Frage. Oder beziehungsweise klar, ne, ich nehme halt so auf, wie ich die Dinge sehe und so steckt dann eben auch meine Person mit in den Bildern. Gar keine Frage.
Das muss einem ganz bewusst sein.
Ja, also, ja.
Hältst du Fotografie für wahr? Also hat sie eine Wahrheit?
Oh, da können wir uns jetzt wahrscheinlich einen ganzen Abend drüber unterhalten. Ich finde es immer wichtig, tatsächlich immer mehr, dass Fotos auch mit einem entsprechenden Text irgendwie einhergehen müssen oder einer, ich sag mal, Beschreibung oder ja. Fotos nur für sich zu präsentieren oder stehen zu lassen, halte ich in den meisten Fällen für schwierig. Man möge mich jetzt eines Besseren belehren, aber genau, also das Thema Wahrheit ist sehr schwierig, glaube ich, sehr kontrovers, was Fotos angeht.
Ja, also das Problem ist, dass Fotografien einen, also bei dem Betrachter auslösen, dass sie wahr sind.
Richtig.
Das ist ja das Hauptproblem. Aber ja. Wir alle sehen die Welt natürlich auf unsere ganz eigene Art. Und wenn wir beide zum Beispiel nebeneinander die gleiche Person fotografieren würden, würden total unterschiedliche Bilder rauskommen. Das muss man sich einfach bewusst sein. Außerdem ist das Porträt wirklich die Königsklasse der Fotografie, wie ich finde. Weil die Frage ist wirklich, ob du den Charakter der Person oder ob du sie so fotografieren willst, wie du sie wahrnimmst, wie du ganz persönlich sie wahrnimmst. Ich behaupte mal, anders ist es gar nicht möglich.
Das ist ein guter Punkt. Vielleicht war das jetzt von mir auch einfach dann falsch ausgedrückt. Letztendlich würde ich dich da durchaus, oder gebe ich dir da recht, das ist wahrscheinlich dann einfach nur die Art, wie ich jemanden sehe.
Und macht dich das zufrieden? Oder möchtest du mehr?
Jetzt wäre die Frage, was dieses mehr überhaupt sein könnte. Da habe ich so jetzt noch nicht drüber nachgedacht. Ich sage mal so, ich sehe das zumindest in Abgrenzung zu irgendwelchen, ja, ich hatte schon mal ein Model vor der Kamera, die das so quasi professionell macht, die hat dann einfach ihre Mimik. So mit jedem Verschlussklick hat die eine neue Mimik oder eine neue irgendwas, ne, Position verändert. Das war ein irres Arbeiten. Ab. Also die hatte das wirklich drauf. Aber ich fand das letztlich irgendwie langweilig.
Gebe ich dir recht, weil es ist so uninteressant. Ich locke auch lieber aus dem Menschen etwas raus oder versuche es. Ich merke schon, wir können jetzt noch weiter stundenlang philosophieren. Würde mir auch wirklich sehr viel Spaß machen. Nur ich möchte meinen Zuhörern keinen zweistündigen Podcast zumuten.
Ich kann das im Übrigen nur zurückgeben. Vielen lieben Dank.
Ich weiß zwar, dass viele sich den Podcast auch beim Autofahren anhören, aber ich denke, zweistündige Autofahren sind eher selten. Eine Stunde kriegt man immer schon mal hin. Darum, Alexander, möchte ich dir ganz herzlich danken für das Gespräch. Ich finde dich wirklich einen sehr interessanten Fotografen und ich wünsche dir, dass du Porträts machst, die ebenfalls 10.900 Likes bekommen.
Na, schauen wir mal. Aber vielen lieben Dank dafür. Ja, ich fand das auch sehr interessant mit dir.
Dankeschön. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.
Den wünsche ich dir auch. Dankeschön.
Danke. Bei der Bearbeitung dieses Podcasts habe ich festgestellt, das ist doch ein Unterschied, ob ich mit Männern oder Frauen spreche. Und dass ich mich erst daran gewöhnen muss, mich mit Männern zu unterhalten. Das macht einfach was mit mir.